Kennst du schon die Bodyguard Boxspringmatratze von bett1.de? 28 cm Komfort, 100% Vollschaum, ganz ohne Metallfedern. Zwei Liegehärten in einer Matratze. Einfach wenden und deine Lieblingsseite wählen. Und das Beste? Du kannst 100 Nächte lang Probe schlafen. Egal ob ausschlafen, Serien gucken oder krümeln im Bett. Und wenn sie dir nicht gefällt, holen wir sie kostenlos wieder ab. Die Bodyguard Boxspringmatratze von bett1.de gibt es bereits ab 333 Euro.
Mikas Matrix, der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Diesmal nehme ich euch mit in eine Welt, die nach Märchen klingt, nach Tausend und eine Nacht. Ich nehme euch mit in einen Harem, also in einen Bereich, in dem traditionell die Frauen eines muslimischen Herrschers wohnen. Doch keine Sorge, es geht trotzdem nicht um eine Märchenstunde, sondern um ein Harem im Hier und Jetzt. Es geht um eine Frau, eine bekannte deutsche Filmemacherin, die seit über 40 Jahren in einer Art Harem lebt. In einer Gruppe mit anderen Frauen, die sich seit Jahrzehnten freiwillig um einen einzelnen Mann scharen. Darüber müssen wir reden. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 40. Folge von Mikas Matrix. Was euch hier erwartet? Gleich ein Gespräch mit einer beeindruckenden Frau, die ein völlig anderes Bild von weiblicher Selbstbestimmung hat, als es im politischen Feminismus üblich ist. Mit anderen Frauen kreist sie um einen Mann, sucht weibliche Autonomie in der Spiritualität und ist überzeugt, dass die Welt auf diese Weise verändert werden kann. Es wird euch wahrscheinlich nicht wundern, dass ich mich darüber mit ihr streiten muss. Und was gibt es noch in meinem Podcast? Einen wirklich hässlichen Befund aus Irland, einen männlichen Zwischenrufer, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Kommt her, hört zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist die Filmemacherin, Journalistin und Autorin Christa Ritter. Wollt ihr mal hören, wie Christa ihr Leben beschreibt? Ich zitiere: Schule kurz vorm Abitur geschmissen, junge Leute aus aller Welt in London während meines Sprachstudiums getroffen, verklemmt durch München gestolpert, Düsseldorf, hippe Werbeagentur, ich mittendrin, Fotosessions in London, Paris, New York, frauenbewegte Versuche in Liebe, Fehlgeburt, Abtreibung, weite Reisen, Drogen, Meditationsversuche, aufkommende Depression. Ich renne im Kreis, verstehe mich und die Menschen nicht. Soll ich mich umbringen? So beschreibt Christa Ritter sich und ihr Leben. Rasante Biografie, oder? Als Christa Ritter überlegte, ob ihr Leben noch einen Sinn hat, war sie Mitte 30. Gott sei Dank brachte sie sich aber nicht um, sondern lernte Filme machen und traf Rainer Langhans. Dieser Mann war ein ehemaliges Mitglied der Kommune 1. Die Kommune 1, wisst ihr, das war diese legendäre Wohngemeinschaft, die sich 1967 in West-Berlin gegründet hat, in der Zeit der Studentenbewegung. Die Kommune war aufrührerisch und provokativ. Schon, dass junge Männer und Frauen in einer Wohnung zusammenlebten, war ein richtiger Skandal. Und eines der Mitglieder dieser Kommune war eben Rainer Langhans. Doch als Christa Ritter ihn 1976 traf, gab es die Kommune schon lange nicht mehr. Dafür lebte Rainer Langhans in einer experimentellen Lebensgemeinschaft mit drei Frauen. Und Christa Ritter wurde die vierte. Mit Rainer Langhans machte Christa eine ganze Reihe Filme, bekam Preise, drehte Videos und schrieb Reportagen. Es waren die Medien, die der Lebensgemeinschaft dieser vier Frauen rund um Langhans den Namen Harem gaben. Seitdem ist der Harem berühmt. Und Christa Ritter, die dazugehört, ist jetzt bei mir im Studio.
Nachdem diese ganze MeToo-Geschichte ja schon eine Weile läuft. Wo sind die Männer, wo sind die Frauen eigentlich wirklich, nachdem immerhin damals, vor 50 Jahren, wir alle für einen Moment gefühlt hatten, dass es die Geschlechterrollen gar nicht mehr gibt, dass wir ein Stück weiter sind, ein Stück drüber hinaus. Und seitdem ist viel Entwicklung passiert. wo sind die Frauen heute, wo die Männer auch? Mir kommen so Männer wie Trump und Weinstein total alt vor irgendwo, so wie, tja, Dinosaurier der Geschlechterbilder.
Hallo Christa, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Sag mal, wir haben das ja eben in dem Ausschnitt gehört, da fragst du am Schluss, wo sind die Frauen heute? Ja, wo sind sie denn?
Die Frage ist, finde ich, nicht einfach zu beantworten. Also ich würde sagen, es gibt MeToo in der Öffentlichkeit oder in der Politik und das war das Letzte, was ich in so massiv wahrgenommen habe von den Frauen. Und das hat zumindest, war das ein wichtiges Zeichen, weil zumindest Frauen sich beschwert haben, dass die Gewalt, die sie erfahren, dass es die überhaupt gibt. Aber sie sind nicht so weit gegangen, zu sagen, wir sind beteiligt an der Gewalt. Denn es gibt immer zwei, wenn etwas passiert. Also das Opfer ist auch beteiligt, genauso wie der Täter natürlich massiv beteiligt ist. Und wo sie sonst sind, dann nehme ich noch die...
Lass mich nochmal das kurz unterbrechen, weil das fange ich mich natürlich gleich an aufzuregen.
Ja, gut.
Weil das hört sich bei dir so ein bisschen an, die Frauen sind auch beteiligt, sie sind ja erstmal Opfer, sie erleiden etwas. Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, das ist Victim Blaming. Also, dass du die Opfer noch einmal zu Opfern machst.
Nein, im Gegenteil. Wenn du aus der Opferrolle rauskommst, wirst du frei. Du wirst dich überhaupt erst als Frau entdecken, als eigenständiger Mensch, der nicht in Bezug zu einem Mann zum Beispiel oder zu der Mutter oder zu jemand anderen funktioniert, sondern aus tief, aus sich heraus. Ich kann es deshalb sagen, weil ich in meinem Experiment dieses Haremster in München, also mit einem sozusagen Vorsitzenden, den wir aber so erkoren haben, also einem, der uns so ein bisschen die Richtung vorgibt, aber letzten Endes gar nicht. Das ist ein merkwürdiger Widerspruch. Und mehreren Frauen haben wir, um zu uns zu kommen, also zu dem, wer ich wirklich bin als Frau oder als Mensch, das ist ein langer Weg, aber mussten wir durch sehr dunkle Sachen durchgehen. Ich war nämlich klassisch frauenbewegt als 68erin, Opfer.
Wir kommen auf den Harem natürlich zu sprechen. Ich muss trotzdem nochmal nachfragen, wie willst du als Frau zu dir kommen, wenn du vor einem gewalttätigen Mann stehst und der zuschlägt?
Das ist eine gute Frage, weil die betrifft natürlich auch übrigens die Kriegsgeschichte im Moment, die ganze das westliche Verhalten und das von Putin und so weiter. Es ist so, du erinnerst dich vielleicht an Gandhi, wenn du dich selbst leer machst, freundlich, liebevoll, wird der andere nicht so sein. Das heißt, das meine ich mit, zwei sind beteiligt an einem Gewaltakt. Und das betrifft auch die Besetzungscouch. Ganz klar.
Aber du meinst die Besetzungscouch im Zusammenhang mit MeToo?
Ja, natürlich.
Die Schauspielerin, die missbraucht worden sind, vergewaltigt worden sind.
Jede Gewaltsituation, auch wenn ich hier in Berlin zum Beispiel am Kotti lang gehe und irgendeine Schlägergruppe auf mich zukommt, wenn ich mich innerlich freundlich verhalte zu denen, ist mit 99% wird nichts passieren.
Liebe Christa, ich bin da völlig anderer Meinung.
Gut.
Aber ich glaube, das müssen wir erstmal so stehen lassen, sonst kann ich dich eigentlich nicht weiterfragen. Denn du hast gerade angefangen zu erzählen von der Frauenbewegung. Wie bist du denn dazu gekommen und was hat das für dich bedeutet?
Wir sprechen jetzt von der 68er Frauenbewegung.
Ganz genau.
Ne? Also ich war nicht eine Aktive in der, zum Beispiel, weil ich gar nicht in Berlin gelebt habe, sondern damals in Düsseldorf. Und es war so, dass ich erstmal sowieso aus meiner Familie heraus nicht so werden wollte wie meine Mutter. Das hat sich dann nochmal verstärkt in dem einen Jahr 68. Und danach ist das ja zusammengefallen. Also für alle. Und in diesem Moment, als das alles wieder die alte Problematik in mir und auch in der Gesellschaft auch auftauchte, nämlich dieses traurige, spießige Leben, habe ich nicht gesehen, dass das in mir ist, dass ich da ansetzen muss, wo ich schon vor 68 noch war, sondern ich habe das projiziert auf die Männer, habe gedacht, diese Arschlöcher, die machen die Welt so kaputt, die ja, sind
aber das
schuld.
Tun sie doch.
Ja, aber sie sind, jetzt habe ich ein bisschen daran gearbeitet und genauer hingeguckt und da komme ich zu einem anderen Ergebnis. Weil du mich nach der Frauenbewegung gefragt hast, dann habe ich...
Ja. Zu welchem Ergebnis kommst du? Also ich habe gleich ganz viele Fragen. Ich muss dich gleich noch nach deiner Mutter fragen,
ja,
wenn wir hier schon biografisch reden. Erstmal zu einem anderen Ergebnis. Willst du sagen, vielleicht muss ich anders ansetzen? Ich bin natürlich deiner Meinung, Frauen sind nicht die besseren Menschen.
Mhm. Aber das ist ja schon mal eine Grundlage. Also
das ist eine Grundlage, natürlich. Mhm. Aber würdest du mir widersprechen, wenn ich sage, Männer haben die Macht, das Geld und den Einfluss in dieser Welt. Und deswegen können sie natürlich sehr viel mehr darüber entscheiden, wie unsere Welt aussieht.
Erstmal an der Oberfläche gebe ich dir recht. Sie sind die, die die Welt außen lenken. Ganz klar. Aber sie gehen zurück zu ihrer Ehefrau, zu ihrer Mutter oder ins Schlafzimmer, könnte man allgemein sagen, oder ins Wohnzimmer. Sie werden aus der Familie und von der Frau gelenkt. Die Frau ist eigentlich die Maßgebliche im Hintergrund. Sie infiltriert oder sie gibt eine Menge vor, was an Politik passiert und was diese Welt dann hässlich oder schön macht oder vorantreibt. Also die Frau ist aus dem Hause heraus aktiv. Und das siehst du ganz besonders genau. Also weil wir sind schon auf einer anderen Ebene als, sagen wir mal, westliche Welt. So sehe ich das. Oder ist meine Erfahrung, Bascha. Das ist ja jetzt nicht... Ich behaupte, das ist aus meiner Erfahrung heraus. Da würde jemand anders oder vielleicht auch du sagen, dass du spinnst. Aber ich habe zum Beispiel einen Film über den Harem machen wollen, wie er in der arabischen Welt existiert, so als europäische Fantasie. Und da war ich mit Rainer, haben wir drei Wochen lang
mit Rainer Langhans,
ja,
mit dem du viele Filme gemacht hast.
Ja, das sollte auch ein Film werden. Wir haben also in einem Harem in Pakistan gelebt. Drei Wochen lang mit den Frauen. Er hat nur auf einem Bett gelegen und die Augen zugehabt, weil das ist der Raum der Frau, der Harem. Und nicht etwa des Paschas, der die Frauen vergewaltigt. Und da siehst du das Prinzip der Menschen eigentlich, dass die Frau vom Haus aus in dieser materialistischen Welt, also in dieser Körperwelt, ist die Frau sehr mächtig. Und diesen Einfluss, den kennen wir gar nicht mehr. Also ich wusste ihn nicht, weil ich immer nur nach draußen gucke. Ich bin übrigens dazu noch extravertiert. Ich habe sowieso, sagen wir mal, Stielaugen nach draußen. Das heißt, ich sehe auch immer, und deswegen kam ich auch wahrscheinlich auf diesen Vorwurf, ihr Männer macht Scheiße, weil ich in dieser Welt vorkommen wollte. Ich wollte kein Hausmütterchen sein. Kommen wir schon zu meiner Mutter, die war das nämlich. Und ich wollte draußen die Welt erobern, wie ein Junge. Ich war also eine Vatertochter.
Also mit anderen Worten, die Welt draußen ist eine Welt der Männer und da würdest du sagen, die sollen Frauen nicht erobern und sich in dieser Welt nicht nur zurechtfinden, sondern sie auch möglichst anders gestalten als Männer das
Absolut.
Bisher machen, die Welt an den Abgrund führen.
Ja, ich weiß nicht, das ist schwer für mich zu beantworten. Erstmal denke ich, dass Frauen eben von ihrem ganzen Wesen her sehr anders sind als Männer.
Und wie denn?
Weicher, mitteilsamer, nicht so sehr in Konkurrenz, mehr miteinander, so das, was man auch ein bisschen familiär nennt, also freundschaftlicher. Wir sprechen vom Archetypus jetzt, nicht, oder?
Ja, dann bleiben wir beim Archetypus, aber Archetypus würde bedeuten, dass du sagst, das ist biologisch bedingt.
Das nenne ich jetzt, das ist der Archetypus.
Genau.
Und
da würde ich komplett widersprechen.
Ja,
würde sagen, das ist alles Sozialisation und Erziehung. Warum sollen Frauen weicher sein, verständnisvoller,
weil sie die Mütter sind?
Naja, aber es gibt eben auch sehr böse Mütter.
Natürlich. Jetzt, ich spreche von dieser Oberfläche des auch Geschlechtervertrags. Da ist die Eva freundlich, lächelt und ist, sagen wir mal, erstmal sozialer auch.
Ich würde ja gar nicht bestreiten, dass wir als Frauen durch Sozialisation und Erziehung eine ganze Reihe Eigenschaften mitbekommen, die ich durchaus positiv finde.
Also ich werte das gar nicht jetzt. Mhm.
Ich schon. Mhm. Ich finde ein offenes Kommunikationsverhalten, ein stärkeres Sozialverhalten, sich um die Gruppe zu kümmern, wie immer diese Gruppe aussieht, ob Familie oder andere. Das finde ich schon, das sind für mich positive Eigenschaften, aber dennoch würde ich bestreiten, dass sie in den Frauen biologisch angelegt sind, sondern dass das eben sehr viel damit zu tun hat, dass sie eben von bestimmten Männerbereichen ferngehalten wurden und im Haus genau das sein sollten, um den Mann besser zu unterstützen. Lieb, nett, unterstützend.
Naja, für mich ist es schwierig, diese Opfer-Täter-Geschichte weiter so zu besprechen. Ich habe eine andere Erfahrung gemacht nach dieser Frauenbewegung, weil ich damit so an die Wand gefahren bin mit dieser Opfergeschichte. Die hat mich in eine Depression geführt damals, in Selbstmordgedanken und das war keine Aussicht mehr. Ich war aber zu feige, um mich umzubringen. Und deswegen.
Das freut mich aber sehr, dass du zu feige warst.
Mich freut es heute natürlich extrem. Und ich muss dir sagen, so komisch das klingt, weil es jetzt wieder ein Mann ist, aber der Rainer Langhans hat mich gerettet. Warum? Weil der eine Utopie von seiner Kommune her hatte. Weißt du, der Kommune 1. Mhm. Und die hieß absolute Ehrlichkeit. Niemanden schon. Wir gucken uns unseren eigenen Faschismus an. Das haben die Jungs damals gemacht. Und als ich ihn mal, das waren Dreharbeiten, ein Roadmovie von Hamburg nach München, da hat er drin eine Rolle gespielt und ich war Regieassistent. Und er fuhr immer auf dem Beifahrersitz neben mir durch die Landschaft. Und da habe ich ihn irgendwann, wir haben sehr viel gesprochen, weil er mich interessiert hat. Er war ein ungewöhnlicher oder ist ein ungewöhnlicher Mann. Und da habe ich ihn gefragt, sag mal, wie siehst du mich eigentlich? Ich hatte vorher total rumgetönt mit diesen ganzen Germaine Greer und was nicht alles, diesen ganzen, weißt du, Glaubenssätzen der Frauenbewegung. Ich habe ja nur gelesen, ich habe diese ganzen Frauenliteratur, diese Aufbruchsliteratur damals gelesen, diese Frauenbewegte aus Amerika und England. Und ich war nicht eine Aktivistin in dem Sinne oder bin hier, habe Tomaten geworfen in Frankfurt oder sowas. Nichts dergleichen. Ich war nämlich in der Werbung. Und das war damals, als wir alle links waren, natürlich völlig kontra-ideologisch. Und er hat mich dermaßen bloßgestellt vor mir selbst, im Sinne von, dass er das alles, was ich. Er hat mein Selbstbild erschüttert und hat mir gezeigt, hat gesagt, du, ich habe dich hier beim Dreh erlebt, du bist dermaßen aggressiv und auch verletzend zu Leuten und manipulierst. Und er hat mir den Schatten gezeigt, den ich eigentlich gar nicht wahrnehme.
Weil du dich als Opfer gefühlt hast.
Ja, weil ich so geprägt war. Ich kann hier, weißt du, wenn du als Frau, jedenfalls das kann ich vielleicht auch verallgemeinern, weil ich empfinde, viele Frauen, die in die Fußstapfen von Männern treten, die verlieren etwas ihre Weiblichkeit und damit natürlich auch diese etwas weichere Seite und sind dann, machen etwas nach, was nicht aus ihrem Ursprung kommt. Das ist,
ja,
du weißt also, vielleicht, was ich meine.
Ich weiß sehr gut, was du meinst. Aber da müssen wir doch noch mal genauer hingucken, weil mir ist das zu pauschal. Also ich finde das auch völlig daneben, wenn Frauen glauben, sie wären dann selbstbestimmt, wenn sie genau dasselbe machen wie Männer. Also wie du es eben ausgedrückt hast, in männliche Fußstapfen treten. Wenn wir schon eine andere Sozialisation und Erziehung hinter uns haben, haben wir ja auch die Chance, uns aus beiden Welten, aus der männlichen, der sogenannten männlichen Welt und der sogenannten weiblichen Welt, das Beste für uns rauszusuchen und natürlich bei uns zu bleiben. Ich finde Frauen auch ganz schrecklich, die eigentlich nur männliche Kopien sind. Vor allen Dingen sind das ja Frauen in Führungspositionen, die häufig auch als Frauen allein auf weiter Strecke sind, keine anderen Frauen um sie herum. Und viele von ihnen glauben tatsächlich, sie könnten sich in dieser männlich dominierten Umgebung nur dann durchsetzen, wenn sie werden wie ein Mann. Das finde ich komplett daneben. Aber es gibt ja auch noch etwas anderes. Und es gibt auch noch etwas anderes, als frauenbewegt zu sein und sich als Opfer zu fühlen. Wenn du dich unterdrückt fühlst oder wenn du das Gefühl hast, dass du diskriminiert und benachteiligt wirst, ist das ja auch ein Auslöser und ein Motor oder kann ein Auslöser und Motor von Kraft und Wut sein und Widerstand. Und dann fühlst du dich überhaupt nicht als Opfer. Ich habe mich nie als Opfer gefühlt.
Ja, wir können natürlich über die jeweilige Biografie sprechen, das Persönliche.
Genau,
und das,
ich spreche dir um Gottes Willen nicht deine persönliche Erfahrung ab.
Ich dachte, wir sprechen, ja, das geht immer hin und her, ne? Klar,
stimmt.
Also wie sehe ich denn die Welt im Moment, also die Frauen? Das war ja deine Anfangsfrage. Ich würde sagen, sie sind gesellschaftlich gesprochen, und da rede ich dann nicht von den einzelnen Lebenswegen. Gesellschaftlich gesprochen sind Frauen immer noch Opfer. Anders läuft unsere Welt gar nicht. Und Männer sind verunsichert worden durch 68. Also sie sind, könnte man, ich würde es auch manchmal nennen, ein bisschen weiblicher, ein bisschen emotional bezogener geworden. Väter kümmern sich heute mehr um Kinder. Man sieht das ja auf den Kinderspielplätzen. Das finde ich erstmal schön. Aber es ist vielleicht auch gleichzeitig, da verbinde ich mich dann selbst mit dieser Entwicklung, auch ein Ansatz von Spiritualität, der da stattfindet. Das heißt, dass durch 68 Frauen wie Männer anfangen, mehr in ihr Inneres zu gucken. Und das bedeutet eine Verbesserung. Aber das ist in der Politik und in der gesellschaftlichen Bewusstheit noch nicht angekommen. Also was wir privat verhandeln, ist sehr viel, hat sich verändert. Und das kommt uns sehr zugute. Aber
auf den Ebenen der Macht.
Ja, ist das Patriarchat noch relativ stabil, weil die Frauen diese Täterschaft noch nicht so durchdrungen hat, dass sie da wirklich sich behaupten. Zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal die Frau Merkel, ne? Die war für mich zwar auch eine Mutti, wurde sie auch so genannt, ne? Also schon dieses Weib, eine weibliche Qualität hat sie damit angeboten, aber gleichzeitig auch so ein Neutrum irgendwo, ne?
Ja, also, sie hat sich sehr zurückgenommen, ja, als Frau. Und ganz sicher, weil sie ja auch mehrfach gerade als Frau auf eine ganz fiese Art und Weise angegriffen worden ist. Also das fing bei den Haaren an und hörte beim Dekolleté, das sie in Bayreuth getragen hat, nicht auf.
Mhm. Ja, und ich glaube, also ich bin ja jetzt gerade in Berlin und da sehe ich, weil ich einfach mehr unterwegs bin als in München, sehe ich die jungen Frauen, die sind so viel selbstbewusster schon als ich in dem Alter. Immer, ich meine jetzt nicht die 68er Zeit, die war einfach der Himmel. Habe ich mir alles zugetraut und alles war möglich. Und das war eben der Frust, als das aufhörte, dass es gar nicht so war. Also der Traum nicht Realität geworden war. Das müssen wir jetzt alles langsam erst erarbeiten, ne?
Du hast mal was sehr Schönes gesagt über die 68er, dass es eine unglaubliche Energie und ein geistiger Wind gewesen sei. Ich finde, das klingt ganz toll, aber nochmal auf das Verhältnis Männer und Frauen zurückzukommen. Also die Frauenbewegung fing ja tatsächlich mit dem Tomatenwurf an, als die Frauen von Studenten festgestellt haben, unsere Männer wollen die ganze Welt befreien von Unterdrückung, aber wir Frauen sollen in unserer unterdrückten Position genauso bleiben wie zuvor. Wir sollen denen die Wäsche waschen, wir sollen deren Kinder hüten und so weiter und so weiter. Und daraus ist ja der Impuls in Deutschland entstanden zur Frauenbewegung. Aber die Männer der 68er waren doch eben kein bisschen besser als ihre Väter vorher, was den Blick auf Frauen anging.
Da würde ich einen Unterschied machen. Also ich kann dir folgen in dem, was SDS war, der Studentenbund, und diese kämpferischen Frauen, die einen nur die Politik verändern wollten, das Äußere, also Dutschke und so weiter, die waren alle noch in dieser alten Geschlechternarrativ. Und woher sollten die denn was Neues wissen? Für mich ist aber so, Für mich ist nur die Kommune 1 hat was Neues geboten, weil die sich wirklich in einer Klausur von ein paar Monaten.
Vielleicht sollst du für die Jüngeren mal kurz erklären, was die Kommune 1 war.
Also die Kommune 1 waren ein paar Leute in Berlin, die gesagt haben, wir wollen nicht Faschisten werden wie unsere Eltern, wir haben aber doch deren Gen in den Klamotten. Also ist es sehr wahrscheinlich, wenn wir nicht daran arbeiten, herauszufinden, was Faschismus ist, dann werden wir uns auch nicht verändern. Dann werden wir das nur wieder reproduzieren. Und dann haben sie sich überlegt, also woher ist es denn gekommen? Das war übrigens der Argumentclub in Berlin, der da sehr dran gearbeitet hat. Und haben entdeckt, die Kleinfamilie, daher kommt, ist das Dritte Reich entstanden. Ein Aufbruch in zum neuen Menschen, weil der so klein und eng war, dass die Menschen damals eben unbedingt raus wollten aus diesem Gefängnis. Und daher kam die Frage, da haben die sich versammelt, mehrere Leute in Kochel. Es ist auch ein Ort und eine Zeit gewesen. Da war Dutschke dabei, da war Gretchen dabei, da waren ein paar andere dabei. Da haben die überlegt, was kann man denn machen, wenn man nicht die Kleinfamilie leben will? Und da kam die Idee auf Kommune. Und Kommune gab es ein paar in Amerika und es gab so ein diffuses Bild davon. Und dann sind die in Räumlichkeiten hier in Berlin gezogen. Am 1.1.67 übrigens, nicht 68, 67. Und haben sich richtig nackt gemacht. Das heißt, haben sich gesagt, wir schmeißen alles weg, was wir glauben bisher. Wir sagen uns die absolute Ehrlichkeit, auf dem heißen Stuhl sitzen, und zwar jeder. Und da kam es raus eben, dass hier in jedem auch wirklich der Faschismus ist. Und diese Konfrontation, die 3 Monate gedauert hat, hat so viel Kraft freigesetzt, dass die rausgeströmt sind, haben das Pudding-Attentat gemacht, haben gesagt, wir können alles, aber nicht, weil wir die Welt in den Griff kriegen wollen, machohaft, männlich, kämpferisch, sondern weil wir die Liebe erfahren haben. Die ist ja erst hinter diesem ganzen Faschismus. Und mit dieser Liebe sind die auf die Straße gegangen. Es wurde völlig missverstanden, denn die Spießer fühlten sich bedroht. Verständlicherweise.
Genau, das Stereotyp, das von der Kommune 1 geblieben ist, dass jeder mit jedem gevögelt hat.
Ja, das ist eine Interpretation der Spießer. So war es nicht. Weißt du, wie die sich genannt haben? Das gab nämlich gar keinen Sex in der Kommune, sondern allgemeine Zärtlichkeit. Das war zwischen Männern, zwischen Frauen, zwischen Mann, Frau. Und da übrigens sind die Frauen ziemlich schnell abgehauen, nach dem, was ich gehört habe, aus der Kommune 1, weil die diese Besitzgeschichte, diese weibliche, weiterführen wollten. Die haben es nicht geschafft, diese Öffnung wirklich bis zum bitteren Ende, wenn man so will, oder zum schönen Ende durchzuziehen. Da kann ich dir mal Namen nennen.
Also mit anderen Worten, die Männer waren promisk und denen war es egal, mit wie vielen Frauen sie zu tun hatten und den Frauen nicht?
Nein, die waren nicht promisk. Also du kannst sagen, der Fritz Teufel, so wurde mir berichtet, hat sehr viel mit Mädchen rumgeflirtet danach und schon auch während der Kommunezeit. Und da wurde dann gemaßregelt und auch rausgeschmissen aus der Kommune. Also es ging überhaupt nicht um diese alte Geschichte zwischen Mann und Frau, sei es Flirten, sei es Sex oder so. Das ist ein nachträglich und übrigens auch von der Springerpresse sehr forciertes Bild des Spießers gewesen, der immer meint, wenn Mann und Frau irgendwo allein in einem Zimmer sind, dann müssen sie vögeln. Das ist wirklich der Spießertraum. Und das war's nicht.
Also Rainer Langhans war ja Mitglied der Kommune 1 und dann seid ihr Ende der 70er Jahre zusammengekommen.
Die Frauen, also es waren 3 Frauen, die sind schon eine Weile mit Rainer, hatten die zu tun. Aber dann rückten die immer näher, weil die auch mit ihren Konzepten des Lebens als Frau nicht zurechtkamen. Die hatten nur gescheiterte Beziehungen hinter sich und alles Mögliche. Also es funktionierte nichts. Und ja, das war ungefähr 76 und ich bin als Letzte dazu gekommen, nämlich 79 bei diesem Dreh, von dem ich dir erzählt habe, als nämlich Rainer mir so, ich war fast Alkoholikerin damals, ich war sehr verzweifelt, ich hatte zwischendurch Drogen, Therapien, ich war in der Welt unterwegs. Ich habe irgendwas gesucht und wusste selbst gar nicht was.
Und dann hast du in Rainer den Guru gefunden?
Ja, Guru ist auch so ein Spießerbegriff. Also
danke.
Wie Pascha, nee, sag ich dir, das sind alles so Begriffe, die es nicht erfassen, weil wir was Neues erfunden haben. Was mich auch bedroht hat, Pascha, das ist doch klar, wenn du was Neues siehst, weißt du ja gar nicht, du hast ja auch Ängste vor allem Neuen, ne?
Lass uns mal die Geschichte ein bisschen von Anfang erzählen, weil nicht alle kennen Rainer Langhans, nicht alle Menschen kennen dich. Ihr seid damals zusammengekommen mit 4 Frauen und einem Mann und die Springerpresse hat euch zu einem Harem gemacht.
Das war nicht nur die Springerpresse, das war die allgemeine Presse. Die wollten halt, was denkt man, wenn ein Mann und mehreren Frauen, da fällt einem deutschen Pressemann halt ein, das ist ein Harem.
Was ich daran nicht verstehe, ist, weil es ja die ganze Zeit auch um weibliche Selbstbestimmung geht in unserem Gespräch.
Nur darum geht es. Wir Frauen wollen hoffentlich alle letzten Endes Menschen werden. Was ganz Eigenes. Wir wollen uns entdecken. Und da sind die Männer übrigens auch auf dem Weg. Das meine ich mit 68 wirkt.
Selbstbestimmung. Mhm. Wenn ich eine selbstbestimmte Frau bin, dann suche ich mir doch nicht einen Mann, der mich rettet. Und du erzählst die ganze Zeit, Rainer hat dich gerettet.
Das sage ich eigentlich erst heute. Und zwar kann ich lässig das sagen. Ich bin nicht sehr frei. Aber so frei bin ich, dass ich dem Rainer diesen Bonus geben kann, ohne dabei mit der Wimper zu zucken, weil es wirklich so ist. Rainer ist ein Autist, ne? Und das hat er auch sehr viel später erst kapiert, was mit ihm los ist. Vor allen Dingen auch der Begriff des Autisten ist ja erst in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren bekannt geworden. Und der hatte mit Uschi Obermeier dann abgeschlossen, was das Sexuelle betraf, hatte einen indischen Meister.
Uschi Obermeier muss man vielleicht auch dazu sagen.
68er-Ikone und für mich auch eine Vorbildfrau, weil ich fand das unheimlich stark, dass sie auf dem Stern da mit nacktem Oberkörper und mit einem schönen Busen sich selbstbewusst ausstellte. Und das hat mir gefallen. So wollte ich auch mal werden. Ich bin aber nicht so eine schöne Frau gewesen. Ich war eben ein anderer Typ.
Seit 40 Jahren seid ihr in dieser Konstellation zusammen. Mhm. Eine von euch, eine Frau, ist inzwischen gestorben. Ihr seid also nur noch 3 Frauen und Rainer Langhans. Wie sieht denn euer Leben aus, euer gemeinsames?
Wir wohnen einzeln. Also es ist keine WG und es ist auch keine Kommune wie die Kommune 1, sondern wir Frauen haben jeder eine eigene Wohnung im selben Haus. Das hat sich inzwischen konstelliert, denn es war anfangs auch nicht so. Da waren wir schon in getrennten Häusern. Aber das ist sehr schön. Du bist immer für dich. Du hast deinen Raum, kannst aber rechts oder links die anderen besuchen oder auch irgendwie den Pfefferlein oder irgendwas, was dir gerade fehlt. Du kannst auch, wenn du krank bist, hast du eine Hilfe. Und Rainer wohnt eine Straße weiter.
Und wie würdest du diese Gemeinschaft beschreiben? Ist das eine Wahlfamilie, eine Lebensgemeinschaft, eine Selbsterfahrungsgruppe? Was sind die Frauen für dich? Sind das Freundinnen?
Es ist alles das, komischerweise. Ich würde sagen, sie sind meine Schwestern. Im Geiste könnte ich das zusammenfassen. Dazu zählt aber, dass wir eben die dunkelsten Seiten voneinander uns trauen anzugucken und zu benennen und dem anderen auch zu zeigen. Also da gibt's keine Tabus und das ist ein herrliches Gefühl von Freiheit, weil du kennst ja aus deiner Erfahrung sicher genau, wie verlogen Familien sind in der Regel und wie viel Gewalt dort ist. Bei uns ist auch Gewalt. Wir mussten ja durch die durchgehen und die ist bei mir noch gar nicht aufgelöst. Sie ist geringer geworden und ich bin mehr mit mir.
Von welcher Form von Gewalt sprichst du?
Ich habe kein Selbstwertgefühl erstmal gehabt als Frau. Das hatte ich nicht. Vielleicht auch verstärkt dadurch, dass mein Vater mich mehr geprägt hat als meine Mutter. Und das ist ja nicht aufgefüllt worden in meinem recht erfolgreichen Berufsleben am Anfang, weil ich mich nicht authentisch verhalten konnte. Ich habe mich eben verhalten, so wie man im Büro oder in meinem Job ankommen musste. Man musste sich
dem fügen, wie man sich so verhält. Also das hat das ausgeschlossen. Ich war immer an der Oberfläche im Außen.
Du meinst mit Gewalt jetzt, weil du sagtest, ihr musstet durch die Gewalt durchgehen, Gewalt untereinander, wie hat sich das geäußert, in Streitereien?
Ja, in Geschrei, wenn das angesprochen wird, das geht mir jetzt manchmal noch so und ich kenne es bei anderen auch. Wenn du was verstecken willst oder was bei dir nicht sehen kannst im Moment und du wirst darauf angesprochen, schreien manche los oder schlagen oder drehen sich weg. Also das ist immer ein schwieriges Moment, ne? Und also das habe ich jetzt nicht beantwortet, eigentlich deine Frage. Dazu zählen dieser Besitzwahn, zum Beispiel auch Eifersucht. Ich wollte immer obwohl ich gar nicht so auf Beziehung aus bin, wollte ich immer den Rainer krallen. Ich wollte ihn nur für mich haben. Das war meine Ausgangssituation. Das ist, finde ich, typisch weiblich. Und die anderen Frauen natürlich auch. Das heißt, wir waren Rivalinnen erstmal. Wir haben entsetzt festgestellt, dass wir überhaupt nicht miteinander zum Beispiel arbeiten können. Das ist sonst, glaube ich, diese Struktur der Arbeit und der Frauen sonst von Männern schon lange vorgearbeitet als kulturelles Phänomen. Wir haben es nicht hingekriegt. Du, ich habe einen Film, da weißt du ja, über die Zwillinge gemacht und das war ein Kampf sondergleichen. Ich war eifersüchtig darauf, dass sie plötzlich vor der Kamera standen und ich nicht. Dabei war ich der
Regisseur. Das waren die zwei Zwillinge, die eben zu dieser Gruppe gehörten, ne?
Genau.
Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Wenn ich in einer Gruppe von Frauen bin und alle sind auf denselben Mann fixiert, dann komme ich mir doch komplett bescheuert vor. Wenn ich diesen Mann haben will, wie du das gesagt hast, du wolltest ihn krallen.
Ja.
Und er hat kein Interesse oder das gelingt aus anderen Gründen nicht, dann bleib ich doch nicht in diesem Zusammenhang. Warum soll ich mich so als Frau klein machen, dass ich immer hinter diesem Kerl hinterher hechel und mich auch noch gegen die anderen Frauen wehren muss?
Siehst du, da kommen wir jetzt zum Beispiel auch, glaube ich, zu dem Opferthema im Grunde. Aber es ist schwierig zu sagen. Deswegen, weil wir uns ja in dieser Konstellation, diese Frauen und Rainer, verabredet haben, um durch diese Schwierigkeiten durchzugehen und von denen frei zu werden. Dahinter ist die Spiritualität. Aber erstmal musst du durch die Hölle gehen. Das ist tatsächlich auch eine grundsätzliche Weisheit, die nicht meine persönliche ist.
Aber eine ganz banale Frage. Du hast die Sehnsucht nach einem Mann, du bekommst ihn nicht und hast da nie die Sehnsucht nach einem anderen entwickelt?
Ich nicht so, nee. Ich habe gedacht, ich möchte an diesem Mann sozusagen gesunden oder zu mir kommen. Du kannst es natürlich auch anders machen.
Das klingt ja, als wäre Rainer Langhans ein Gott.
Ich habe den ein bisschen so zu einem Gott gemacht, das stimmt schon. Also ich würde sagen, meine Fixierung auf meinen Vater oder er ist eigentlich der Folgemann zu meinem Vater gewesen. Aber heute bin ich... Ich würde sagen, ich will nicht die Prozentzahl sagen, aber zu einem großen Teil davon frei und habe nicht mehr Angst vor ihm. Dahinter ist ja eine Angst vor ihm. Aber ja,
Gottvater straft.
Ja, genau. Und ich musste aber das war mein langer Weg. Und die anderen Frauen hatten das auf andere Weise, ne? Zum Beispiel die Zwillinge mussten und wollten aus ihrer Fixierung aufeinander, das sind eineige Zwillinge, nämlich die beiden, Jutta und Gisela. Und das war ihr Knackpunkt, weißt du, wo sie raus wollten aus ihrem persönlichen Gefängnis, um zu entdecken, wer bin ich denn als Jutta? Wer bin ich denn als Gisela getrennt voneinander? Und Brigitte, das ist die vierte, die hat einen Sextick gehabt. Die dachte, über Sex wird sie die Welt erobern und hat gemerkt, dass sie nichts, aber auch nichts darüber von sich selbst fühlt, lernt oder in Beziehung kommt zu anderen Menschen. Und das war ihr Arbeitsfeld, weißt du, so hatten wir unterschiedliche. Und das war dann natürlich auch für mich interessant, bei den anderen das zu sehen. Aber freundschaftlich war das lange Zeit überhaupt nicht. Wir waren wirklich Warriors gegeneinander, weitgehend. Und Rainer war immer jemand, der das unheimlich gespiegelt hat und uns geholfen hat, da durchzugehen. Das ist das, was ich meine, was ich vielleicht damals gespürt habe, dass er da jemand sein kann, der so neutral sein kann, weißt du, nicht seine eigenen Spielchen damit macht. Ja, genau, als Autist.
Du hast mal in einem Gespräch gesagt, eben über eure Gemeinschaft, eure Wahl, Wahlverwandtschaft. Uns verbindet die Suche nach der Liebe letztlich auch zu uns selbst. Wir sind eine geistige Gemeinschaft. Was heißt das denn konkret?
Ja, das habe ich eben schon mit dieser Arbeit beschrieben, diese eigene Gewalt überhaupt anzuschauen und an ihr zu arbeiten. Im Grunde ist das, Bascha, das ist ein Scheitern lernen als Weg zu dir selbst. Das heißt, diese Gewohnheiten, diese Prägung durch die Gesellschaft, durch die Eltern, durch die Schule, Kirche auch oft, diese Prägung, wie man sich verhält, wie man sich selbst sieht und was man für Ego-Spiele dann spielt, das zu verlassen, ist das Scheitern, was wir die ganze Zeit geübt haben. Dass du nicht mehr das so festhältst, sondern locker und ein bisschen gehen lässt und immer mehr, weißt du, dich nicht damit so verbindest, sondern andere Sachen ausprobierst. Also wir haben auch mal einen Sommerharem gemacht. Da haben wir Frauen uns ganz genau körperlich angeguckt. Weißt du, das ist ein Raum, den du sonst gar nicht teilst mit in unserer Gesellschaft mit einer Frau. Vielleicht ist das so ein bisschen in der arabischen Welt dieser, da wo die sich waschen in der Art Sauna. Ne?
Im Hammam.
Dass die Frauen sich anders nähern einander. Ne? Aber in unserer westlichen Gesellschaft gibt's das nicht.
Mhm. Du redest von geistiger Gemeinschaft und das klingt ja auch schön, so nach dem Motto, ich suche mir meine Wahlfamilie zusammen. Genau. Und dass eine tiefe Bindung zwischen euch besteht, das kann man, glaube ich, nach so vielen Jahren überhaupt nicht bestreiten. Aber dennoch, wenn du sagst, es geht ja auch immer um weibliche Selbstbestimmung in eurem Zusammenhang. Und dann gibt es trotzdem noch eine für euch, die wäscht für Rainer Langhans die Wäsche. Wie passt das denn zusammen? Warum kann der Kerl seine Wäsche nicht selber waschen?
Ja, das ist eine Frage, die, glaube ich, vielen einfällt.
Einmal tut mir leid, dass ich nicht originell genug bin. Es regt mich nur einfach auf.
Das kann ich aber sehr gut nachvollziehen, trotz meiner ganzen Arbeit. Also du siehst, es ist wahnsinnig schwer, aus diesen ganzen Sachen rauszukommen. Aber das liegt daran, dass jede wirklich ihre Macken ausfährt, um sie auch zu überwinden. Und in dem Fall.
Du meinst jede von euch Frauen?
Ja, von uns Frauen. Und das ist ein allgemeines Gesetz, glaube ich auch. Das ist nämlich Brigitte. Und Brigitte ist, das ist die, die also vernarrt in ihren Sex war. Die ist eine Beziehungsfrau eben. Und die, bei der kommt jetzt so eine Phase, wo sie wie ihre Mutti den Papi so drangsaliert mit, du musst also saubere Wäsche anhaben und sowas. Und das muss sie, da sieht sie ihre Gewalt, diese Ehefrau und mütterliche Gewalt, immer schön sauber muss es sein. Da hat die ein Recht, für meine Begriffe, ich bin nämlich nicht so, hat die einen Knall. Aber sie kennt ja meinen Knall auch.
Eigentlich, weil du so ja von 68 schwärmst, 68 war eine extrem politische Bewegung. Das, was du über deine Wahlfamilie beschreibst und auch über deinen eigenen Weg nach innen, ist ja eine Form der Spiritualität. Die ist für mich komplett unpolitisch.
Endlich kommst du hier mal zum Punkt. Natürlich ging es den 68ern um Politik. Um was denn sonst?
He's Mr. Know-it-all.
Den 68ern saß der Faschismus der Vätergeneration doch noch überall im Nacken. Die Altnazis in der Politik, in der Justiz, an den Universitäten, unter den Talaren, den Muff von 1000 Jahren. Das war der Kampfruf gegen das ganze autoritäre Gesumse in den Hörsälen. Dann die Proteste gegen den Vietnamkrieg. Aber auch gegen die starren gesellschaftlichen Strukturen, gegen das bigotte Familienbild und die verklemmte Sexualmoral. Weg mit all diesem verlogenen bürgerlichen Anstrich. Die Studenten kämpften für eine bessere Welt. Hier und anderswo. Den Aufstand gab es ja nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in vielen anderen westlichen Ländern. Durch ihre Rebellion hat diese Generation eine enorme gesellschaftliche und kulturelle Veränderung angestoßen. Glaubt ihr, das hat sie dadurch erreicht, dass sie den ganzen Tag meditierte? Dass sie sich ins stille Kämmerlein zurückzog, um ihr Inneres zu erforschen? Was für eine Rebellion soll das denn sein? Die Welt geht mal wieder vor die Hunde und statt den Arsch hochzukriegen, redet ihr von Widerstand durch spirituelle Erleuchtung? Geht's noch?
Christa, was der Mansplainer sagt, Die Welt retten, indem man nach innen blickt, ist das wirklich ein Konzept?
Es ist ja ein Konzept, aber ob es jetzt ein gutes ist, ist vielleicht eher die Frage. Also, du weißt vielleicht, dass ein Slogan der 68er war, das Private ist politisch. Und genau das unterscheidet nämlich die Kommune von den ganzen Politleuten wie Dutschke. Genau, die Kommune wusste aufgrund dieser Vorarbeit mit dem Faschismus, wir müssen uns innen verändern, dann wird sich auch die Welt verändern. Und das ist gemeint mit, das Private ist politisch. Wenn du dich also, wenn wir unsere innen, also uns innen verändern, wird auch draußen sich alles verändern, denn die ganze Welt ist unsere Projektion. Das war so in der Werbung. Ich habe sehr viel mit tollen Fotografen in London und Paris und New York gearbeitet. Das war die hipste Werbeagentur damals in Deutschland. Und die hat viel ausgegeben für teure Leute. Und da bin ich in diese Städte rein und in Düsseldorf stationiert. Ich habe plötzlich keine Angst mehr vor der Welt gehabt. Ich habe auch vor anderen Menschen keine Angst gehabt. Ich bin auf einer Wolke geschwebt. Und das war überall so, in London überall. Wir waren Freunde plötzlich, weißt du, anstatt Rivalen oder Feinde oder ängstlich oder so, gar nichts. Ne? Und das ohne Drogen. Und das Gefühl wünsche ich mir natürlich in Zukunft für die ganze Menschheit. Aber das ist ein langer Weg dahin. In die Liebe übrigens, ne?
Das Private ist politisch, aber auch das Politische ist privat. Das heißt, nur an mir zu arbeiten, nützt gar nichts, wenn sich nicht gleichzeitig die Strukturen ändern und ich daran arbeite, dass sich die Strukturen ändern, oder?
Aber wo ist die Quelle des ganzen Geschehens? Die Quelle ist das Private. Das heißt, die Politik außen ist ein Spiegel von unseren Bedürfnissen.
Du hast das Gefühl, zum Beispiel die Mullahs im Iran, die Frauen unterdrücken, die Frauen wollen das eigentlich, dass natürlich Frauen auch als Mütter, aber nicht nur, einen enormen Einfluss haben darauf, wie Menschen sich entwickeln und wie die Verhältnisse sind. Das würde ich ja nie bestreiten. Und natürlich sind Frauen auch Kollaborateurinnen dieses Systems. Darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben. Also da würde ich dir an dieser Stelle keineswegs widersprechen. Und dennoch sind die Machtverhältnisse so, dass Frauen letztlich eben nicht am Hebel sitzen. Was würdest du denn, weil wir bei unserem Gespräch damit angefangen haben, wo sind die Frauen, wo stehen die Frauen, was wünschst du Frauen denn für die Zukunft jetzt?
Ach, ich wünschte so sehr, dass wir mehr unser Selbstbewusstsein entwickeln, also dass wir aus eigenen Impulsen, aus unserer eigenen, dem Inneren heraus, wer wir sind, die Welt mitgestalten. Also ich wünsche mir mehr Schwesternschaft, dass wir uns mehr lieben als Frauen. Und das kannst du erst, wenn du dich selbst liebst mehr. Du kannst vorher gar nicht jemand anders lieben. Ist doch irgendwo logisch.
Danke, dass du da warst, Christa.
Gerne.
In deutschen Medien wird viermal mehr über Männer als über Frauen berichtet. Doch nicht hier bei mir.
Hallo Bascha, diese Sprachnachricht schicke ich dir aus Dublin in Irland, aber ich muss erst eine kurze Triggerwarnung loswerden. Es geht nämlich um sexualisierte Gewalt und das kann belastend sein. Ich danke dir, dass du für Betroffene Hinweise auf Hilfe in die Shownotes deines Podcasts packst. Mich haben nämlich die aktuellen Zahlen des Dublin Rape Crisis Centers sehr berührt. Im vergangenen Jahr gab es fast 23.000 Anrufe bei dem Dubliner Krisenzentrum für Betroffene sexueller Gewalt. Das sind 20% mehr als im Vorjahr und so viele wie nie zuvor in der 46-jährigen Geschichte der Organisation. Außerdem ist die Zahl der therapeutischen Beratungen des Centers um ganze 57% gestiegen. Über die Hälfte der neuen KlientInnen hatte körperliche oder psychische Gewalt erlebt. Und viele wurden über Monate begleitet, bei Gerichtsprozessen, Anhörungen, im Alltag. Rachel Morrow, die Geschäftsführerin des Centers, hat gesagt, dass die gestiegene Nachfrage nach dem 24-Stunden-Beratungsdienst verschiedene Gründe hat. Zum einen wächst das Vertrauen in vorurteilsfreie Hilfe, was ja sehr cool ist. Zum anderen zeigt sie, wie verbreitet sexuelle Gewalt im heutigen Irland weiterhin ist. Irlands Justizminister Jim O'Callaghan sieht zwar auch ein wachsendes Vertrauen in das System, Doch das reicht nicht. Was es braucht, sind mehr Ressourcen, Schutz und ein Justizsystem, das nicht abschreckt, sondern ermutigt. Und wichtig ist auch noch zu wissen, das Dublin Rape Crisis Center betont, dass diese hohen Zahlen trotzdem nur ein Bruchteil der Betroffenen sind. Viele weitere schweigen aus Angst, Scham oder Misstrauen. Und vielleicht auch, weil in den Medien immer wieder Täterschutz durch Sprache betrieben und vermittelt wird, dass Frauen etwas erleben, nicht dass Männer diese Gewalt an ihnen ausüben. Die Botschaft des Krisencenters in Dublin ist deswegen klar. Ihr seid nicht schuldig, auch nicht mitschuldig. Ihr seid nicht unsichtbar. Ihr verdient Unterstützung.
Hey Mareike, was für brutale Nachrichten. Danke, dass du uns von dieser Entwicklung erzählt hast. Und klar gebe ich in den Shownotes Hinweise, wohin sich Frauen wenden können, wenn sie von Gewalt betroffen sind. Mareike Gräpel gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Na Silke, ich weiß, dass du in einer Schreibklausur in den Bergen bist. Ist so ein Bergpanorama nicht beruhigend oder regst du dich trotzdem auf? Hier kommt Silke Burmeister mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, ich mal wieder. Und das mit einer erstaunlichen Erkenntnis. Jetzt mit Ende 50 komme ich dort wieder an, wo ich als junge Frau war. In der Männerverachtung. Ja, ja, ich weiß. Not all men. But always men. Ich meine, auf so eine Idee muss man erst mal kommen. Auf Websites zu gehen, auf denen Frauen ihre gebrauchten Klamotten verkaufen und die Fotos der Frauen im Kontext von Pornoseiten hochladen. Sogenannte Tragefotos, also Bilder, auf denen die Frauen zeigen, wie die Kleidung getragen aussieht, als Wix-Vorlage nehmen. Was ist in diesen Männerköpfen los? Wer hat da reingekackt? Und wie krank sind diese Typen? Wozu brauchen die Tragefotos, wenn das Netz voll ist mit Fotos von Frauen, die angesehen werden möchten? Das Entscheidende wird sein, der Übergriff. Es wird Teil des Vergnügens sein, Frauen ohne Einwilligung zu Objekten zu machen. Zu Objekten der Begierde und der Befriedigung. Es ist so, wie betäubte Frauen zu vergewaltigen. Man könnte denken, die Ohnmacht und im übertragenen Sinne die Ohnmacht, unfreiwillig zur Wix-Vorlage zu werden, erhöht den Thrill. So wird es sein. Fakt ist aber auch, es zeigt die Winzigkeit dieser Männer, die sich Frauen im Wachzustand nicht nähern möchten, die keinen hochkriegen, wenn eine Frau sich freiwillig zur Betrachtung ins Netz stellt, weil die Frau dann Macht hat, weil sie selbstbestimmt ist. Das ist für diese Würmer mit Schwanz zu viel. Das Dumme ist, wie bei vielen Dingen im Netz, die nicht okay sind, die Schwierigkeit, die Verursacher zu verfolgen und dran zu bekommen. Fotos ohne Einwilligung zu nutzen oder zu veröffentlichen, verstößt gegen verschiedene Gesetze, etwa dem des Persönlichkeitsrechts, dem Recht am eigenen Bild und dem der Urheberschaft. Was aber ist mit dem sexuellen Übergriff? Wer ohne Zustimmung der betroffenen Person Nacktfotos auf Sex- oder Pornoseiten veröffentlicht, macht sich strafbar. Nun sind es aber keine Nacktfotos. Es sind Fotos von Frauen, womöglich im Anorak, auf die sich Männer einen runterholen. Je älter ich werde, desto wütender werde ich. Ich war als junge Frau schon mal ähnlich wütend. Dann hat das Leben die Aufmerksamkeit ein wenig woanders hingespült und die männlichen Abgründe verschwanden aus meiner Wahrnehmung. Jetzt, auch dank der Frauen, die laut werden, ist diese Wahrnehmung wieder da und mit ihr wächst eine Wut, die groß ist. Außerordentlich groß. Ich merke, dass ich für drakonische Strafen bin. 5 Jahre Knast für denjenigen, der auch nur ein einziges Tragebild in einen sexuellen Kontext bringt. Oder Schwanz ab. Fände ich auch eine Lösung.
Danke, liebe Silke. Und was kommt jetzt? Ihr kennt es schon, die gute Nachricht. Denn etwas, was Hoffnung macht, darf auf keinen Fall fehlen. 3 Jahre lang haben die beiden Frauenrechtsorganisationen Terre des Femmes und Misto Dobra zusammengearbeitet. Terre des Femmes kennt ihr, das ist eine internationale Frauenorganisation, und Misto Dobra kommt aus der Ukraine. 3 Jahre haben die beiden Organisationen gemeinsam dafür gesorgt, dass Frauen und Kinder in dem kriegsversehrten Land mehr Hilfe und Schutz bekommen. Nachdem Russland die Ukraine überfallen hat, wollte Terre des Femmes die dortige Zivilgesellschaft unterstützen. Misto Dobra hatte damals ein einziges Schutzhaus für Frauen zur Verfügung, nur 27 Plätze in der westukrainischen Stadt Tschernowitz. Schon nach dem ersten russischen Angriff war das Haus total überfüllt. Durch die Kooperation mit Terre des Femmes konnte Misto Dobra sehr schnell 6 weitere Gebäude einrichten. Schutzhäuser mit Büro-, Wirtschafts-, Wohn- und Gemeinschaftsräumen. 350 Menschen finden inzwischen dort Platz und können auch rechtlich, psychologisch und bei beruflichen Fragen beraten werden. Ein Kleinbus konnte angeschafft werden, den umliegenden Krankenhäusern wurde bei der Frauen- und Kindergesundheit geholfen und. Jetzt, nach 3 Jahren, kann Misto Dobra seine wichtige Arbeit auch ohne die Unterstützung von Terre des Femmes fortsetzen. Frauen, Kindern und alten Menschen bei ihren Grundbedürfnissen zu helfen und eine Atmosphäre der Sicherheit, Stabilität und Hoffnung mitten im Krieg zu schaffen. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch natürlich lasse ich euch nicht gehen, ohne euch noch eine Botschaft mitzugeben. Heute von Simone Veil. Die französische Politikerin hat unmissverständlich klargemacht, meine Forderung als Frau ist, dass meine Andersartigkeit berücksichtigt wird, dass ich nicht gezwungen bin, mich dem männlichen Modell anzupassen. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion Simon Eichinger. Rubriken Silke Burmeister und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.